So, hallo und herzlich willkommen zur Brettspiel-News-Team-Podcast-Folge Nummer 105. Wir sind heute zu viert und begrüßen darf ich den lieben Nils. Hi.
Hallo.
Den Dennis.
Moin, moin.
Und den Philipp.
Auch hallo von mir.
Wir haben uns jetzt gedacht, Messe ist schon länger rum, haben wir auch schon viel darüber geredet, viele Spiele vorgestellt. Das nächste Event, das ansteht, ist Weihnachten. Vielleicht haben wir ein paar Weihnachtsgeschenktipps parat. Wer möchte denn anfangen?
Erstmal habe ich noch eine Bitte. Ich finde, wir machen jetzt eine Weihnachtsfolge, Sven. Und ich habe jetzt an dich eine ganz persönliche Bitte.
Wenn du jetzt sagst, ich soll singen, dann
nein,
gehe ich.
Besser.
Gedicht. Ein Gedicht.
Nein. Ich möchte, du schneidest ja den Podcast, hast dich ja freiwillig gemeldet. Und ich möchte, dass du so eine blöde Weihnachts-Jingle-Musik oder so mit da reinschneidest irgendwo.
Stopp. So, hi, Svenny aus dem Schnitt. Ich habe das jetzt eine Weile weiterlaufen lassen, um euch zu informieren, dass das alles Philipps Idee war. Also bedankt euch bei ihm.
Vielleicht während du so sagst, dass wir über Weihnachten reden, dann läuft so im Hintergrund so eine richtig dumme Weihnachts-Jingle-Musik. Oder vielleicht auch jedes Mal, wenn wir anfangen, das Spiel zu erklären, was wir für Weihnachten vorschlagen oder so. Irgendwie sowas.
Ich frag mal Peter, wie das geht. Der hat da ganz viel Erfahrung mit.
Das finde ich ganz
großartig. Wäre Last Christmas in Dauerschleife im Hintergrund?
Dann schalten die Leute ab. Das wollen wir nicht.
Und dann schaltet die GEMA ein.
Gut, nichtsdestotrotz, mag denn jemand anfangen? Hat jemand dringenden Redebedarf für ein Spiel zu Weihnachten?
Ja, ganz dringend.
Ja, Philipp, dann fangen wir an.
Ich bin ja dafür bekannt, dass ich normalerweise immer nur Sachen scheiße finde. Deswegen dachte ich, für Weihnachten mache ich mal eine Ausnahme und rede über was ich gut finde. Über das Spiel, über was ich heute reden möchte, habe ich schon mal geredet. Das war irgendwann Anfang des Jahres. Das war nach der Messe in Dortmund, der Kleinen, der Spiel doch. Und da habe ich über Wilmots Warehouse geredet und war ganz begeistert, weil ich das mit der Jessie und meiner Freundin Julia auf der Messe gespielt habe und wir sofort hin und weg waren von diesem Spiel. Und es hat jetzt irgendwie sehr lange gedauert, bis ich es gekauft habe. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, warum irgendwie ist es immer so an der Seite runtergefallen. Und jetzt habe ich endlich mal dran gedacht und habe es dann doch gekauft und jetzt auch gespielt und bin immer noch so begeistert von dem Spiel.
Du hast mit Daniel darüber geredet, richtig?
Ich weiß es nicht mehr, es ist schon so lange her. Aber ich hatte auf jeden Fall im Podcast auch schon mal drüber geredet. Das war, glaube ich, das war mit Sicherheit nach der Messe-Podcast. Was habt ihr da so gemacht und wie cool fandet ihr das? Und da habe ich dann so mich so super gefreut über das Spiel, weil das so witzig und komisch war. Und es ist immer noch witzig und komisch. Nochmal ein paar Hardfacts dazu. Wilmots Warehouse, 2 bis 6 Personen, 30 Minuten. Ich beschreibe das Spiel in 3 Worten. Es ist ein kooperatives Memory-Storytelling-Spiel. Ja. Also 3 Sachen, die ich normalerweise überhaupt nicht ausstehen kann. Ist von den Autoren Ricky Haggett, Richard Hawk und David King. Richard Hawk hat auch die Illustrationen gemacht. Sind alle nicht bekannt, ist also ihr erstes Spiel. Und das Spiel wurde tatsächlich letztes Jahr für 3 Golden Geeks nominiert. Party Game, Most Innovative und Best Co-op. Habe ich auch nicht gewusst. Und das Thema von dem Spiel ist, dass man zusammen in einem Lagerhaus arbeitet, an 5 Tagen in der Woche. Und man muss in dieser Zeit 35 Waren einsortieren in dieses Lagerhaus. Und am Samstag, das ist, wenn das Spiel dann zu Ende ist, kommt die Kundschaft an und man muss jedem Kunden eben die passenden Waren zuordnen. Das Problem an dem Spiel ist, dass man die Waren sich nur einmal angucken darf im Team. Am Montag guckt man sich die erste Ware an. Und da ist dann so eine abstrakte Illustration drauf, ne? Also alle möglichen Sachen, die man nicht wirklich einem bestimmten Objekt zuordnen kann. Und dann hat man Zeit, wie viel auch immer, darüber zu reden, was das sein könnte. Und wenn man sich darauf geeinigt hat, was das sein könnte, nimmt man die Karte, legt die auf das Raster und dreht sie um. Und das macht man dann 35 Mal hintereinander. Man nimmt also 35 Karten, guckt sie sich an, diskutiert, was es sein könnte und legt sie verdeckt hin. Und am Ende muss man jedes perfekt zuordnen. Und das, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, oder wie ihr euch schon selbst denkt, stellt ein Problem dar. Was ist das Problem an diesem Spiel?
Ja, sich den ganzen Scheiß zu merken, wo was liegt. Ich erinnere mich, also ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe jetzt aber schon ein paar Sachen drüber gehört. In eurem Podcast, also in unserem Podcast, beziehungsweise in dem anderen Format. Aber eben auch schon von anderen habe ich viel Gutes gehört. 32 Kärtchen hast du
35.
gesagt? 35 Kärtchen sogar. Ich habe Probleme, mir vielleicht 7 zu merken. Aber du spielst es ja kooperativ, nicht wahr? Das heißt, die Gedankengänge können ja unter allen Teilnehmern aufgeteilt werden. Ich habe damals ein sehr ähnliches Spiel gespielt, das heißt Eselsbrücke. Da hast du Blättchen, eigene Blättchen und erzählst dann, das ist aber nicht kooperativ, sondern eben kompetitiv. Und du erzählst eine Geschichte und durch diese Geschichte kannst du dir wahnsinnig gut diese Blättchen merken. Also du musst dann nicht mehr die Reihenfolge dir merken, aber durch die Geschichte weißt du, die und die Blättchen müssen jetzt in diesem Stapel irgendwie vorkommen. So ähnlich stelle ich mir dieses
Wilmots Warehouse.
Wilmots Warehouse vor.
Ganz genau so funktioniert das auch. Also man soll sich sogar diese Geschichte erzählen und das fängt immer an in der Mitte. Also du hast halt ein großes Raster, ne, also was einfach nur ein Raster ist, da ist sonst nichts drauf im Brett und du sollst in der Mitte anfangen. Und in der Mitte, das erste Teil, was du ziehst, bestimmt also quasi, wo deine Geschichte so hingeht. Unsere Geschichte, die wir gestern gebaut haben, vorgestern, fing mit einem, es sah aus wie so eine Sanduhr. Und dann hat irgendjemand gesagt, es könnte auch ein Kelch sein. Und dann haben wir angefangen mit einem Kelch. Und dann haben wir gedacht, okay, dann packen wir oben die Sachen drin drauf, die in den Kelch reinkommen, unten drunter, wo der Kelch irgendwie draufsteht oder wo der drin ist, links daneben, wem der Kelch gehört. Und dann wurde da irgendwann eine Vampir-Story draus, so ein Vampir, der irgendwie der irgendwie einen Kelch dabei hat, in dem Blut drin ist. Und dann isst der aber auch gleichzeitig noch ein Eis und braucht ein Sondergebiss und fährt irgendwie in die Karibik über so einen Fluss zu irgendwelchen Ureinwohnern. Also es wurde absolut wild und es wird immer absolut wild. Und das ist auch wahrscheinlich so das Beste am Spiel.
Kommst du jetzt noch auf alle 35 Wörter oder Objekte?
Also ich glaube, wenn du sie mir jetzt nochmal hinlegst, könnte ich es tatsächlich schaffen. Weil die Geschichte einfach so gut war. Okay. Und wir haben sie dann auch immer und immer wieder uns erzählt. Also das Spiel sagt sogar, je nach jedem Tag, jeder Tag hat 7 Karten, soll man den Tag nochmal Revue passieren lassen. Und dann erzählt man sich die Geschichte halt nochmal, die man schon so weit gebracht hat. Und das ist dann sehr, 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 sehr gut. Das funktioniert sehr, sehr gut. Das Problem ist, danach muss man eine Dienstanweisung für den nächsten Tag ziehen. Und die Dienstanweisungen sind nicht immer so hilfreich, wie wahrscheinlich alle, die für irgendjemanden arbeiten, schon mal mitbekommen haben, dass die nicht immer unbedingt hilfreich sind. Zum Beispiel ist eine Dienstanweisung, morgen dürft ihr über jedes Plättchen, das ihr zieht, nur noch mit einem Wort reden. Das heißt, ihr dürft nur noch ein einziges Wort zu diesem Gegenstand sagen, den ihr da einsortieren sollt. Dieses eine Wort dürft ihr aber so oft sagen, wie ihr wollt. Das heißt, auf einmal sitzt da jemand und sagt, Tasche? 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 Also, genau, das Spiel versucht einen so ein bisschen so eine dumme Richtung zu treiben und normalerweise hasse ich das in Spielen auch ganz doll, wenn so ein Spiel sagt, jetzt seid mal lustig und dann soll man auf Kommando lustig sein. Aber dabei funktioniert es irgendwie ganz toll, weil es halt so eine Gruppendynamik irgendwann kriegt. Ja, und ich weiß nicht, also noch viel mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Das Einzige, was mir noch eingefallen ist, wie schön unterschiedlich die Leute dabei sind bei dem Spiel. Mhm. Also Leute kommen einfach auf unterschiedlichste Ideen dabei, was Sachen sein könnten und wie man die in so eine Geschichte einbaut. Und das ist einfach großartig, wenn man auch die Leute, mit denen man dann spielt, einfach so ein bisschen kennenlernt. Weil jetzt vorgestern habe ich auch mit 2 Leuten gespielt, die ich noch nicht so gut kenne. Aber ich hatte hinterher das Gefühl, jetzt kenne ich sie ein bisschen mehr.
Klingt wirklich gut. Habt ihr es denn geschafft, alle 35?
Ja, alle, ohne einen einzigen Fehler.
Das habe ich nicht auch schon öfter gehört. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass man das schafft.
Es ist aber leichter, als man denkt, ja. Also es ist am Anfang denkst du dir, ich kann mir doch nie im Leben 35 Gegenstände mit exakter Position merken. Und dann, das funktioniert ja auch so, das klingt ja noch schlimmer. Am Ende des Spiels zieht man ja von allen Gegenständen, die im ganzen Spiel vorhanden sind, von denen man ja nicht alle nutzt, man zieht alle Karten hintereinander, muss die alle zuordnen. Ja. Das heißt, es sind auch ganz viele bei, die man halt gar nicht hat. Das heißt, du ziehst nicht nur die, die du selber auch hast und musst die dann nur an der richtigen Stelle einordnen, sondern du ziehst ja auch ständig welche, die man gar nicht hat. Das heißt, du musst dich ja auch an die erinnern, die du nicht hattest, sondern nicht nur an die, die du hattest. Das klingt halt grauenhaft, aber ich habe es bisher 2 gespielt zu dritt und wir haben 2 0 Fehler gemacht. Also
Einstellungstest bei Amazon.
Ja, irgendwie sowas, ja. Und dazu kommt noch für Weihnachten, es ist auch nicht besonders teuer, 35 Euro, kann man nicht viel zu sagen. Sieht wunderschön aus, also ich zumindest finde das wunderschön, es sieht... Ich weiß, der Daniel fand es fürchterlich hässlich. Gruß an Daniel. der hat ja neulich schon über ein Spiel geschrieben, was er ganz hässlich fand, was ich total schön fand. Wie ist das nochmal? Lass mich kurz raussuchen.
Ja, aber Illustrationen liegen ja im Auge des Betrachters. Ich habe ja über Fair Swamp am Anfang auch gesagt, es ist einfach nur grün, am Ende hat es mir dann doch gefallen, als ich es gespielt habe. Auf den Bildern sah es einfach nur nicht hübsch aus, nicht ansprechend für mich.
Genau, und der Daniel, der hat neulich über Eternal Dex geschrieben, dass dieses Spiel dieses ganz lilane Cover hat und hat darüber im Artikel so geschrieben, dass das sehr mutiges Design war und ich fand das wunderschön und so ähnlich sieht das auch aus. Es hat sehr abstrakte, bunte, quirlige Illustrationen und ich mag das, weil es sieht halt anders aus als die meisten Brettspiele, die man so kennt.
Ja. Das Problem wird wahrscheinlich immer nur die zweite Partie am Abend sein, wenn du dich dann noch an die erste Partie erinnerst oder an die Begriffe der ersten Partie, dann wird's schwer, aber einmal die Woche wird es dann schon.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also ich denke, es funktioniert auch generell gut als Spiel, was man auch einfach irgendwann spielen kann. Also ich sage auch, ich höre mal vielen Leuten, die sagen, boah, ey, sowas, das kann irgendwie, wenn ich schon ein paar Sachen vorher gespielt habe oder so, das ist bestimmt furchtbar, kann ich mir nichts mehr merken, ist mein Kopf schon nicht mehr irgendwie hat schon keine Funktion mehr, aber das ist irgendwie wurscht. Also diese Geschichte, die man sich erzählt, die ist so gut und die funktioniert so einwandfrei, um sich die Sachen zu merken, das klappt irgendwie.
Hast du eine Altersempfehlung? Also was denkst du, ab wann, wo könnte man das auf den Tisch bringen?
Ich denke mal, das kann man auch gut mit Kindern spielen. Da bin ich mir eigentlich sogar ziemlich sicher. Wenn man zumindest eine erwachsene Person dabei hat, die diese Geschichte dann wirklich auch immer wieder so ein bisschen durchgeht und die Kinder daran erinnert, dass es darum geht, sich die Sachen zu merken und nicht nur die lustigen Sachen zu beschreiben. Ich denke, es liegt extrem an der Aufmerksamkeitsspanne der Kinder. Also es gibt ja Kinder, die können sowas nicht, sich so Sachen merken und dann lange bei so einer Sache bleiben. Aber ich denke, wenn die Kinder das einigermaßen können, können wir das auch mit 6-7-Jährigen spielen.
Cool, perfektes Spiel für Weihnachten. Nils, wenn du jetzt schon gerade geredet hast, Kinder, Weihnachten gehören zusammen. Hast du vielleicht irgendwelche Geschenktipps?
Da kann ich perfekt überleiten zu einem absoluten Herzensspiel bei uns in der Familie, nämlich Der Herr der Träume, die Stoffi-Chroniken. Ich weiß nicht, wem das Spiel was sagt. Das ist schon von 2018, also nicht ganz aktuell, aber auch nicht super alt.
Ja, ich habe es gespielt damals.
Es ist im Endeffekt ein Dungeon Crawler für Kinder. Ich bin halt vor einem Jahr, hat das der Weihnachtsmann bei uns unter den Baum gelegt. Und die Kinder waren am Anfang so ein bisschen skeptisch. Wir haben dann reingeguckt. Ich erkläre immer ganz kurz so ein bisschen, was zum Spiel erst. Also es ist, wie gesagt, ein Dungeon Crawler für Kinder, bei dem man immer Würfel aus einem Beutel zieht. Und diese Würfel lassen einen dann verschiedene Sachen machen. Die haben verschiedene Farben. Grüne Würfel, mit denen kann man Gegenstände suchen. Mit denen kann man Bewegungen machen. Gelbe Würfel zum Gegenstände suchen. Rote Würfel zum Kämpfen und so weiter. Und schwarze Würfel sind immer die, die schlecht sind, wenn man die rauszieht. Denn wenn da eine bestimmte Anzahl in der abhängig von der Spieleranzahl liegt, von schwarzen Würfeln, dann sind immer die Gegner dran oder es passiert was Schlechtes.
Und das sind aber keine Würfel zum Würfeln, sondern es sind so Ressourcenwürfel.
Nee, das sind Würfel, die wirklich gewürfelt werden dann. Ja, du ziehst die und dann benutzt du die halt dementsprechend für die Aktion. Ne? Also wenn du zum Beispiel eine Bewegungsaktion machst, dann ist da zum Beispiel vorgegeben, wenn du über diese Brücke springen willst, dann brauchst du halt mindestens eine 4 und nimm einen grünen Würfel dafür. Ne? Und dann musst du halt mit dem grünen Würfel die 4 schaffen oder 2 grüne Würfel einsetzen und die 4 schaffen. Das geht also auch. Bei Angriffen ist es dann auch relativ simples Würfelprinzip. Die Gegner haben halt irgendwie eine Verteidigungsstärke von 8 oder sowas und dann weißt du, mit einem Würfel schaffst du es nicht, also brauchst du 2 und so weiter. Hast auch Ausrüstung, die dann da teilweise das modifizieren kann und hast einen rosa Würfel, der naja, so als Joker-Würfel zählt, sage ich mal. Der also mehr oder weniger für alles eingesetzt werden kann. Ganz schlecht bei diesem Spiel sind die Regeln, also die Regelerklärung. Das Regelbuch ist absolute Katastrophe. Also das ist für mich immer noch eins der schlechtesten Regelbücher, die ich überhaupt jemals gelesen habe. Und es tut mir so leid, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber es ist so stark in meinem Kopf hängen geblieben. Und wir haben am Anfang da immer gesessen und haben aufgeschlagen, das kann doch nicht wahr sein, es muss doch hier irgendwo stehen. Katastrophe, ja. Dann habe ich irgendwann zu meiner Frau gesagt, pass auf, wir sind ja alte Rollenspieler, wir ziehen das jetzt anders auf. Ich mache jetzt hier quasi den Meister, den Spielleiter. Und ihr drei rennt da durch. Und so haben wir es dann gemacht. Ich habe halt alles vorgelesen. Ich konnte dann perfekt für die Kinder einfach Schwierigkeitsgrad anpassen, an Situationen ein bisschen anders durchleiten und so anders auflösen. Es war auch mal ein bisschen was Gruseliges dabei und so. Das konnte man dann auch ein bisschen entschärfen. Und die Kinder haben selten so viel Spaß bei so einem Spiel gehabt. Und dann war es wirklich einfach, wenn wir das auf den Tisch gebracht haben, es war Glückseligkeit. Und es war so viel Glückseligkeit, dass die Kinder gesagt haben, sie wollen unbedingt die Erweiterung haben, als sie gehört haben, dass es die gibt. Und die kommt, munkelt man zumindest, dieses Jahr unter den Baum.
Ah, okay, tatsächlich. Also ich habe das Spiel vor Ewigkeiten, als es damals rauskam, gespielt. Das ist ja der Nachfolger von Maus & Mystic. Maus & Mystic hat auch schon eine schlechte Anleitung gehabt. Das habe ich aber durchgezogen. Ich fand die Story so toll. Deswegen musste eben auch das Spiel dann her. Ich habe es auch mit meiner Frau und einem meiner Töchter gespielt. Das hat nicht funktioniert irgendwie im ersten Abenteuer. Meine Frau ist dann irgendwann mal ausgestiegen. Mit meiner Tochter habe ich es dann noch weitergespielt. Wir sind zu so einem Fluss gekommen und danach haben wir es einfach nicht mehr weitergespielt, weil das irgendwie, das hat uns nicht gepackt. Die Regeln waren auch so sperrig irgendwie. Aber so wie du das beschreibst, so als Meister und die Kinder durchführen, auf die Idee hätte ich mal kommen sollen.
Ich glaube, wir hätten anders auch nicht weitergespielt. Also das ist auch eine Schwäche von dem Spiel. Aber dieser, nennen wir es mal Workaround, der hat bei uns so dermaßen gut funktioniert. Und die Stories, die da sind, ne, ich meine, einmal ist es, sie schläft, also das Kind, wir sind, vielleicht zur Storyline nochmal ganz kurz, wir sind Kuscheltiere, also unsere Charaktere sind Kuscheltiere. Und wir gehören alle zu einem Mädchen, dessen Name nie genannt wird. Aber wir wollen unser Mädchen natürlich immer verteidigen.
Die, dessen Namen nicht genannt werden darf.
Genau. Gegen Albträume und alles, was so nachts passiert. Und es gibt halt auch einen aus der Traumwelt, einen Bösewicht, der heißt Krepitus und der schickt dann immer seine Monster. Und dann kommen aber so Stories wie, das Kind schläft das erste Mal ohne Windel. Ja, und auf einmal läuft irgendwo Wasser und dann haben die Monster das Wasser aufgedreht und dann verfolgen wir die Monster, müssen das Wasser abdrehen und verfolgen die nächste Story Zahnfee. Ja, die Zahnfee ist so ein kleiner hässlicher Gnom und der will die Zähne abholen und die Zähne wurden aber vorher geklaut. Also müssen wir wieder irgendwie gucken, wo kommen die Zähne her und so. Und da waren die Kinder so drin. Also, und als wir dann irgendwann Krepitus umgehauen haben, das war, also diese Freude, die sind aufgesprungen und jubelnd um den Tisch gelaufen, irgendwie so, wir haben es gepackt, dass das für mich so für Familien mit Einschränkungen und diesem Workaround, wenn man dazu bereit ist, halt ein total tolles Spiel ist. Es ist leider ein bisschen teuer, ich glaube, es geht so bei 55 Euro los. Aber das sind 55 Euro, die sich für uns so dermaßen gelohnt haben. Also ein absolutes Highlight bei uns in der Familie. Und wie gesagt, Fortsetzung kommt.
Ich fand es storytechnisch auch echt cool gemacht, dass die Stofftiere, wenn sie eben angegriffen werden, Watte verlieren und dann irgendwann mal eben keine Watte mehr haben und dann in sich zusammenfallen. Also sie verletzen sich nicht, sie sterben nicht oder sonst irgendwas. Also sehr kindgerecht aufgebaut.
Ja.
Das ist doch dieses Spiel, mit diesem, was auch so ein Ringbuch hat, ne? Als Spielfeld, richtig?
Ja, genau.
Also das finde ich auch immer ganz, also das mich persönlich, also ich bin normalerweise kein Mensch, der irgendwie so getriggert ist von Sachen, die irgendwie toll aussehen oder so. Da sind irgendwelche schönen Figuren dabei und ich bin so, muss ich haben. Aber ich finde diese Ringbuch-Dinger, die finde ich immer schön. Also das finde ich einfach immer angenehm. Das mit Sicherheit auch ein Stück vom Preis ausmacht, dann dieses Buch da reinzupacken. Das war mit Sicherheit gar nicht so günstig am Anfang, das zu machen, weil das ist ja jetzt auch, wie ich schon gesagt habe, nicht so neu. Und der Verlag, das ist doch hier Plathead Games, ne?
Mhm,
die Leute,
genau.
Die auch, was haben die noch gemacht? Summoner Wars? Und haben die nicht auch dieses komische Cross-System da gemacht? Hier Winter der Toten und so? Waren das nicht auch die? Also die haben ja schon ganz viele krasse Ideen gehabt. Ganz viele neue spannende Ideen. Ist natürlich schade dann, dass die Regeln so schlecht sind. Vor allem, das finde ich so seltsam, wenn halt das ein Story-Spiel ist und das Buch quasi so das Hauptelement des Spiels ist. Und ist das Regelbuch schlecht? Okay.
Also es ist auch total dünn, das Regelbuch. Also.
Ist es denn nur in der deutschen Version einfach so? Also ist die Übersetzung daran schuld? Oder hat jemand das englische Regelbuch irgendwie ausprobiert?
Nee, habe ich nicht gelesen. Aber wie gesagt, bei Maus & Mystic war das... Da stehen alle Regeln drin, aber sie sind irgendwie in der falschen Anordnung. Ich weiß nicht, woran es lag.
Total schlecht aufbereitet und du suchst halt immer, wo muss ich jetzt wieder gucken und sowas. Und ich finde auch nicht, also ja, es stehen mehr oder weniger eigentlich alle Regeln drin, aber es gibt doch auch zwischendurch immer wieder Situationen, wo du so denkst, okay, jetzt, welche Regel greift jetzt hier eigentlich gerade und dann ist es doch wieder unklar. Aber zu dem Preis, also es ist nicht nur das Ringbuch, ne? Es sind Miniaturen drin. Also alle Monster sind als Miniaturen da drin, die Stoffis sind als Miniaturen da drin. ich wünschte, ich könnte gut bemalen, dann hätte ich da vielleicht mich auch irgendwann mal rangesetzt und die Dinge angemalt und so, ne? Vielleicht machen das aber meine Kinder auch irgendwann. Das ist eigentlich immer noch so ein bisschen meine Hoffnung, wenn die ein bisschen älter sind, dass die sich dann daran setzen und Bock haben, diese Dinger zu bemalen, ne? Also was das angeht, der Preis ist gerechtfertigt.
Ja, sicherlich. Ja, cool. Also nee, also ich finde das auch spannend. Also ich habe das immer so von der aus der Entfernung geguckt, weil es ist ja hauptsächlich ein Kinderspiel, ne? Also so zumindest so ist das die Hauptintention. Ich habe das mal so von der Entfernung angeguckt und gedacht so, es interessiert mich auch. Aber ich habe es irgendwie da noch nie durchringen können, weil, wie gesagt, mich catchen diese Ringbücher einfach irgendwie immer. Vor allem, wenn man dann auch noch darauf spielt und das nicht nur so ein Ding ist, dass man einfach aufschlägt und ein bisschen drumherum liest. Aber die Figuren, wie groß sind die? Die sehen jetzt auf dem Bild ziemlich groß aus. Sind die auch so groß, wie die da aussehen? Oder sind das eher so kleine Standardgrößen?
Nee, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt so kleine, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen, Krabbler heißen die, glaube ich. Das sind so Puppenköpfe mit 6 Beinen quasi, wie so eine kleine Spinne. Die sind dann halt sehr flach. Und das Größte ist so ein großer Roboter und der ist locker 10 Zentimeter.
Okay, dann wissen wir, wo der Preis herkommt.
Ja. Und vielleicht auch nochmal so aus pädagogischer Sicht, also die Kinder haben auch schon ein bisschen gelernt, dabei zusammenzuarbeiten. Ne? Also da hat mal einer auf die Mütze gekriegt und dann ist da die Watte fast weg und dann kann man sich aber gegenseitig helfen. Ne? Und dann geht die andere hin und stellt sich daneben und gibt Watte ab und so. Ne? Also auch das war eigentlich echt schön zu sehen, so als Elternteil, wenn man da daneben saß und gesehen hat, wie das irgendwie das Zusammenarbeiten einfach trainiert und funktioniert.
Ich glaube aber nicht, dass es für reine Erwachsenengruppen was ist.
Nee, das würde ich auch nicht empfehlen für reine Erwachsenen. Also Kinder sollten mit am Tisch sein. Sonst ist es auch regeltechnisch, also es ist eigentlich ein schönes Spiel, aber dann machen die Regeln halt auch eigentlich das Spiel, glaube ich, kaputt für Erwachsene.
Okay, und einer sollte irgendwie so eine Art Spielleiter machen oder sowas in der Richtung.
Ja, okay. Ja, wäre meine Empfehlung.
Das sieht die Anleitung nicht vor, aber das, was Daniel gesagt hat, das macht echt schon Sinn. Finde ich cool.
Ja. Also die Anleitung sieht vor, dass man das Ringbuch jedes Mal, wenn man eine neue Seite aufschlägt, gibt man das Ringbuch quasi an einen Platz weiter und das ist dann immer für die eine Seite, für die Situation quasi der Geschichtenerzähler. Da muss man natürlich lesen können, das konnten beide noch nicht zu der Zeit. Dann haben wir halt gesagt, wir geben uns das immer hin und her, damit wir zu viert spielen können. Und dann haben wir irgendwann nach dem ersten Abenteuer halt das alles umgedreht und dann so gemacht halt, dass ich nur noch gelesen und durchgeleitet habe.
Habt ihr mal die anderen Spiele, die ja so in dieser halboffiziellen Reihe rausgekommen sind, gespielt? Hier dieses Comanauts oder wie das heißt und dieses Aftermath, die werden damit immer so in Beziehung gesetzt. Ich weiß nicht inwiefern.
Das Aftermath ist, glaube ich, eher so von Maus und Mystik der Nachfolger, weil es eben auch um Mäuse geht. In der Zukunft spielt es, glaube ich, die Menschen sind vernichtet und die Mäuse bauen sich jetzt ihre Zivilisation auf. Und das Kosmonauten habe ich nur mal vom Cover her gesehen. Aber nee, beide nicht gespielt.
Okay. Also ein Freund von mir hat das Aftermath mit seiner Familie durchgespielt. Die waren auch ziemlich angetan davon.
Cool.
Okay. Dann darfst du, Dennis. Hast du denn auch ein Weihnachtsgeschenk-Tipp?
Ja, was Kleineres. Und zwar Lightspeed Arena ist gerade bei Pegasus erschienen für 1 bis 4 Personen. Ich habe das tatsächlich in der Kickstarter-Variante. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Kickstarter gebackt habe. Also zeitgleich, ich glaube, das kam eine Woche bevor es bei Pegasus erschien, kam es bei mir an und ich habe mich gefragt, warum da habe ich das denn gebackt, beziehungsweise ich wusste, warum ich bisher noch nie irgendwas gebackt habe. Tatsächlich schuld war, glaube ich, Thomas auf dem vorletzten BSN-Treffen. Der hatte nämlich den Prototypen mitgehabt und den hatten wir gespielt und ich fand es ziemlich cool. Und dann, als ich gesehen habe, okay, die Kickstarter-Kampagne geht los, habe ich es dann halt mir darüber besorgt. Aber naja, man kann es auch einfach im Laden die Pegasus-Variante kaufen.
Ja, mir ging das ganz ähnlich. Ich habe auch beim Kickstarter mitgemacht. Ich fand die Kickstarter-Kampagne eigentlich echt nicht schlecht gemacht. Ja. Diesen Prototyp, den du gerade angesprochen hast, den haben die selbst angeboten. Da konntest du dir eben die Blättchen selbst ausdrucken und die App stand schon bereit. Und dann konntest du es direkt spielen und ausprobieren. Das hat mich damals so begeistert, dass ich auch in den Kickstarter rein bin und habe es auch eine Woche vor dem deutschen Release dann gekriegt. Aber ist ja eh sprachneutral. Aber ja.
Das stimmt. Aber es waren jetzt, glaube ich, nur zwei Asteroiden mehr drin, ne? Das war jetzt irgendwie das Ganze, was man von Kickstarter hatte.
Und ich glaube, du hattest dann auch die Chance, die Spielematte auf das Spiel Essen dir vorzureservieren als Kickstarter-Unterstützer.
Ich weiß, dass ihr da gerade voll in eurem Kickstarter-Nerd-Talk drin seid, aber könnt ihr mir kurz erzählen, worum es in dem Spiel geht?
Ja, das mache ich mal schnell. Also, es geht darum, dass man sich gegenseitig mit Raumschiffen, mit Lasern abschießt. Und zwar braucht man dafür kein Spielbrett, man nimmt einfach seinen Tisch. Die Raumschiffe sind kleine Pappquadrate. Jeder hat davon, je nachdem, wie viel man spielt, 5 oder 6. Genau, man legt noch 2 runde Asteroiden aufs Spielfeld an eine beliebige Stelle. So, und dann startet man die App. Es ist halt ein Spiel, das mit App-Unterstützung nur funktioniert. Genau. Man hat immer dann ein paar Sekunden Zeit und alle legen gemeinsam ihr erstes Raumschiff irgendwo hin aufs Spielfeld. Ich glaube, wir haben 10 Sekunden eingestellt. Man kann das auch so ein bisschen variieren, sodass man alle 10 Sekunden ein neues Raumschiff platziert, was einmal liegt, bleibt liegen. Diese Raumschiffe haben Laser in 3 verschiedenen Stärken und man versucht jetzt, die so zu platzieren, dass man mit den Lasern möglichst auf andere Raumschiffe zielt, das gibt Punkte, oder auf diese Asteroiden zielt, das gibt auch Punkte. Das heißt, ist super schnell vorbei, alle Schiffe liegen und dann nimmt man das Tablet oder das Handy und macht ein Foto vom Spielfeld und die App rechnet dann aus, wer wen getroffen hat. Das kann man sich dann in Echtzeit, das kann man sich dann halt angucken, auch mit Kommentaren versehen und so weiter. Genau, das heißt, den Rest macht die App und man sieht dann das Resultat dessen, was man da gelegt hat. Und freut sich, wenn man andere trifft, ärgert sich, wenn man die eigenen Raumschiffe abschießt. Genau, es ist praktisch, also ohne viel Regelerklärung, ein Selbstläufer und macht einfach tierisch viel Spaß. Kann man mit jedem spielen, können alle mitmachen.
Ich muss mal nachfragen, ich glaube, ich habe es noch nicht ganz genau verstanden. Ich lege die Figuren also wirklich aufs Spielfeld und ziele dann selber quasi mit den Figuren auf das, was ich treffen will. Und ob ich getroffen habe, das sagt mir dann letztlich die App.
Richtig, genau. Also du hast auf den kleinen Pappquadraten ist ein Raumschiff drauf gemalt und das hat halt in verschiedene Richtungen verschiedenfarbige Laser, die da rausschießen. Genau. Und dann versuche ich das so hinzulegen und so zu drehen und mir die Linie weiterzudenken, dass ich möglichst irgendwas anderes treffe.
Das klingt ja mal wie ein Spiel, wo die App sogar einen Sinn hat und nicht nur ein Gimmick ist.
Absolut. Das gab es wohl früher tatsächlich als analoge Version, wo man dann Gummis gespannt hat oder Fäden gespannt hat zwischen den einzelnen Karten. Was, glaube ich,
3-mal so lange dauert, wie das eigentliche Spiel.
Wahrscheinlich, genau. Und da übernimmt halt die Auswertung, übernimmt die App. Und erstmal, die ersten Male, die man spielt, kommt es einem ziemlich zufällig vor. Wenn man es ein paar Mal gespielt hat, die Raumschiffe schießen in einer bestimmten Reihenfolge und man kann einfach auch gucken, man hat auch noch eine Raumstation, die bringt auch noch mal ein paar Punkte, wenn die überlebt bis zum Ende. Wenn jemand darauf schießt, kann ich ein eigenes Raumschiff dazwischen stellen und so weiter. Also es kann schon, man kann so ein bisschen gucken, was schieße ich in welcher Reihenfolge ab, wo platziere ich jetzt genau meine Schiffe. Also so ein bisschen Taktik kommt da rein. Man kann es aber auch einfach wild drauf losspielen und einfach nur Spaß haben.
Wann endet das Spiel?
Naja, man legt seine Raumschiffe aus. Das dauert halt 10 Sekunden pro Raumschiff. Dann ist das Spiel abgeschlossen, dann macht man das Foto und dann kann man halt der App zugucken, die zählt dann die Runden runter, ne? Okay. Und hast eine kleine Animation dazu, wie sich die Raumschiffe gegenseitig abschießen. Kannst quasi der Weltraumschlacht dann zugucken.
Also wir Spieler spielen alle parallel. Ja, wir haben 10 Sekunden Zeit und jeder legt gleichzeitig sein erstes Schiff.
Wow.
Und dann in zweiter Runde legt jeder gleichzeitig sein zweites Schiff etc.
Das ist was für die Schule. Also ich habe eine Brettspiel AG und das klingt so, als würden die daran mega Spaß haben können.
Sehr turbulent. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß.
Ich habe da auch furchtbar viel Spaß mit dem Spiel. Ich habe es auch, wie gesagt, Kickstarter mitgemacht. Dazu kommt dann eben noch, wenn das normale Spiel zu langweilig wird, kannst du alle auf die Rückseite drehen, alle Blättchen. Dann hat jede Rasse, jede Farbe hat dann nochmal seine eigenen Spezialfähigkeiten. Dann die Asteroiden kannst du rumdrehen auf die Rückseite, wo dann jeder Asteroid was anderes macht. Da gibt es einen ganz, ganz kleinen Asteroiden, der dafür aber doppelte Punkte gibt, wenn du ihn dann triffst. Oder ein Asteroid, der sich dann in der App wild dreht und dann Laserstrahlen rausfeuert, irgendwo random hin und so weiter. Und auch die Spielmatte, die ich vorhin angesprochen habe, selbst die hat einen Sinn in der App. Da kannst du den Rand einstellen. Wenn der Laser auf der einen Seite rausgeht, kommt er auf der anderen Seite wieder rein. Oder er prallt irgendwo am Rand ab, bis er dann halt wirklich mal ein Raumschiff trifft und so weiter. Na, die haben sich da echt verdammt viel Gedanken gemacht bei dem Spiel.
Das klingt jetzt ein bisschen so, als wäre das mit mehr Leuten, mehr Chaos, aber auch mehr besser. Ist das meine richtige Interpretation oder würdet ihr das auch zu zweit spielen wollen?
Also ich glaube, zu zweit habe ich es auch schon gespielt, ja. Ich finde, das funktioniert in jeder Anzahl, also 2, 3, 4. Mit den Erweiterungen kann man es dann auch zu 6 spielen, das habe ich noch nicht gemacht.
Ja, also wie du sagst, mehr Spieler, mehr Chaos. Was ich an dem Spiel nicht so gut finde, ist die App. Also Fluch und Segen gleichzeitig, du brauchst die App, um das Spiel überhaupt spielen zu können. Und die App funktioniert auch echt tadellos. Aber diese Abrechnung am Schluss, ja, du drückst auf den Knopf, die App bietet dir erstmal 2 Knöpfe an. Einmal nur Ergebnis, dann siehst du, wer gewonnen hat, ohne jegliche Animation. Das sollte sowieso niemand machen. Aber auch die Animation, dann kannst du dann eben draufdrücken, wann du Punkte kriegst. Und wenn das ein Spieler für alle Spieler übernimmt, dann hast du überhaupt nichts. Du hast kein Gefühl, ich habe jetzt da Punkte gemacht. Nee, das hat ja irgendwie jemand anderes eingesammelt oder so. Also in meinen Partien sage ich immer, jeder, der Punkte macht, sammelt doch bitte seine eigenen Punkte ein, damit er auch irgendwie so das Gefühl hat, ja, ich sammle gerade Punkte ein, ich habe irgendwas geschafft. Wenn das eben ein Administrator, sage ich, übernimmt, dann geht der, also mein Spielspaß geht da verloren. Und das war eben am Anfang so, dass dann einer hat draufgedrückt und hat für alle die Punkte eingesammelt und dann habe ich gedacht, okay, und das war's jetzt irgendwie. Lame.
Ich finde dann auch schwer, dem zu folgen, muss ich sagen. Also mir fällt es schwer, wirklich mitzukriegen, jetzt hat mein Raumschiff ein anderes getroffen, so da kommen die Punkte her. Also da gebe ich dir recht, das ist so ein bisschen...
Also da sollte dann halt jeder Spieler wirklich seine Punkte einsammeln, damit man es auch mitkriegt.
Ja.
Damit auch jeder an einem Tisch sieht, der sammelt gerade seine Punkte ein.
Ist eine gute Idee.
Ja.
Also Tablet in die Mitte wahrscheinlich am besten, oder? Riesen, also möglichst großes Tablet, irgendwie ein großer Bildschirm und den dann einfach am Ende hinlegen, sodass da alle gleichzeitig drauf gucken können. Okay.
Ja, ganz genau. Also kannst du auch mit dem Smartphone spielen, dann im Endeffekt während dem Spiel läuft dir nur Hintergrundgedudelmusik und nach 10 Sekunden macht er halt Merp und die nächste Runde beginnt und am Ende kannst du das Tablet oder das Smartphone in die Mitte legen auf die Plättchen oben drauf, genau.
Das ist ja krass, ich habe gerade geguckt, da sind ja 2 richtige Star-Designer, oder also was heißt Star-Designer, aber 2 bekannte Designer dabei gewesen, das ist ja interessant. James Ernest, der hat Lords of Vegas gemacht, das ist auch schon lange her, interessant. Und Tom Jolly, der ist von The Manhattan Project Energy Empire, okay, hätte ich es nicht erwartet.
Ich oute mich, ich kenne sie beide nicht.
Ich kenne die Spiele, aber die Autoren nicht.
Das reicht ja auch, die Spiele zu kennen.
Ja. Wenn wir jetzt schon bei Pegasus-Spiele sind und bei App-Spielen. Das hat bestimmt schon jeder von euch gespielt. Also Pegasus-Spiele, App-Spiel, was bleibt da noch übrig? Dieses Jahr rausgekommen, circa 2 Wochen vor der Spiel, glaube ich, auf dem Pegasus-Spieletage. Bossfighter QR. Auch dieses Spiel benötigt eine App zum Spielen. Die App läuft aber anders wie jetzt bei Lightspeed Arena dauerhaft in der Mitte und es ist ein kooperativer Boss-Battler. Ich glaube, kooperativ ist auch so eine Sache für diesen Podcast. Weihnachten und kooperativ passt irgendwie zusammen.
Mhm. Und Apps offenbar.
Und Apps, ja. Genau, die Autoren sind Michael Palm und Lukas Zoch. Die haben auch schon Dorfromantik gemacht, genau. Und Bossfighter war tatsächlich vor Dorfromantik schon in der Entwicklung. Was genau machen wir in diesem Spiel? Also, wir sind eine Heldengruppe und am Anfang des Spiels sucht sich jeder eine Klassifikation und eine Rasse. Also ein Hobbit-Magier zum Beispiel kann man sich da zusammenstellen oder ein Zwergenkrieger oder wie auch immer. Also Rasse und Klasse kann man sich da zusammenstellen, wie man möchte. Und dann hat es jeweils ein Deck dazu, die mischt man dann zusammen und hat dann eben seinen Helden gebaut. In der App wählt man dann einen Boss aus, gegen den man kämpft. Am Anfang ist nur eine Strohpuppe eben zur Auswahl. Wenn man die besiegt hat, können weitere Bosse freigeschalten werden. Und die werden dann auch mit der Zeit immer schwieriger. Und der Clou an dem Spiel ist, warum man die App auch zwingend braucht, ist, man sollte im Spiel rausfinden, was der Boss für Schwächen hat. Also wenn ich den Boss immer wieder mit Magie angreife, dann macht er vielleicht einen bestimmten Boss-Move am Ende, wenn er am Zuge ist. Oder wenn ich bestimmte Dinge mache, muss ich das dann irgendwann mal rausfinden und dann eben vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal, wenn ich gegen den antrete, das dann eben unterlassen, bis ich ihn dann besiegt habe.
Das heißt so ein halbes Deduktionsspiel?
Oder? Ja, es ist schon ein Rätselspiel eher.
Cool.
Genau. Mit einem Deckbuilding-Mechanismus, also am Anfang, wie gesagt, baust du dir dein Deck zusammen, du ziehst dann eben Handkarten auf die Hand und beim Ausspielen dieser Karten auf der Rückseite ist ein QR-Code drauf, deswegen auch der Name Bossfighter QR. Und diesen QR-Code hältst du dann, also diese Karte hältst du dann mit der Rückseite über dein Tablet. Und mit der Frontkamera wird dieser QR-Code eingescannt und die App weiß dann, okay, der hat jetzt den Magieangriff 3 ausgespielt. Ja, und dann kriegt er das Monster eben Schaden. So machen wir das dann reihum, bis jeder 3 Aktionen gemacht hat. Und dann ist der Boss am Zug und der macht dann irgendeine Aktion. Und dann können wir eben deduzieren, warum hat er das jetzt gemacht? Ja, lag es daran, dass wir Magie gemacht haben. Okay, in der nächsten Runde machen wir jetzt nur mal Fernkampfangriff. Okay, jetzt hat er diesen Angriff nicht gemacht. Dann mag das wohl an der Magie gelegen haben. Oder haben wir ihm zu viel Schaden gemacht oder. Genau, und Runde um Runde spielst du dann, bis der Boss besiegt ist und dann hast du den nächsten Boss freigeschalten. Zudem darfst du dann eine Box aufmachen, wo dann weitere Karten drin enthalten sind, die du dann auf die Helden verteilst. Und somit kannst du dann deine Helden verbessern von Partie zu Partie. Also ist auch ein kleines Legacy-Element drin. Genau. Habt ihr das Spiel schon mal gespielt?
Nö.
Ich auch noch nicht.
So, Sven nochmal aus dem Schnitt. Nils und ich spoilern gleich über ein paar Dinge, die erst in Partie 3, 4, 5 freigeschalten werden. Wer das nicht hören möchte, bitte gleich zum nächsten Kapitel springen. Na, ich hätte jetzt gedacht, alle von euch. Und dann Nils.
Also, ja, wir sind durch. ich weiß nicht, wie viel waren es? 12 oder so, glaube ich. 12 Bosse? Weiß ich nicht mehr. 10. Vielleicht auch nur 10. Okay, 10. Ja, wir haben die alle umgelegt, aber muss auch ganz ehrlich sagen, auf der leichtesten Schwierigkeit. Erstmal, weil da auch wieder die Kinder oft mit am Tisch saßen, die das nämlich total geil fanden, dass sie dann da die ganze Zeit diese Karten scannen konnten. Für die war das aber ansonsten noch gar nichts, weil genau dieses taktische Element doch nicht zu unterschätzen ist. Es hat extreme Vibes von sämtlichen Computerspielen, bei denen man irgendwo zu Bossen rennt als Gruppe und dann halt erfahren muss, was dieser Boss macht und dann in der richtigen Situation halt den richtigen Konter oder weiß ich nicht, also früher, ne, jetzt gehe ich nach links, weil er da irgendwie einen Feuerball hinspuckt und so. Und da ist es dann, okay, ich muss jetzt bis dann und dann diese Karte ausgespielt haben und das Schild runtergekloppt haben, denn sonst kriege ich am Ende einen starken Giftangriff und so eine Spirenzchen, ne? Oder es gab ja einen Drachen, der fliegt, den man dann zum Landen bringen musste und so weiter. Und dann ist er durch andere Schadensangriffe verwundbar und so. Also das ist schon ziemlich raffiniert gemacht.
An diesem Drachen hängen wir. Wir kommen nicht weiter. Das ist der dritte Boss und wir kommen einfach nicht weiter. Wir haben jetzt die Schwierigkeitsstufe auf ganz runtergeschalten und wir schaffen ihn einfach nicht. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die Heldenzusammenstellung bei uns irgendwie ein bisschen kurios ist.
Das glaube ich zum Beispiel nicht. Also wir haben auch einfach irgendwie zusammengestellt. Ich hatte das Gefühl, also es macht Spaß, aber es ist extrem glücksabhängig, denn es ist letztlich, wann ziehst du deine Karten, ne? Und dann hast du 5 oder 6 Karten auf der Hand, je nachdem, was für eine Charakterzusammenstellung du ja hast. Die haben ja dann unterschiedliche Lebenspunkte dadurch und unterschiedliches Handkartenlimit. Und dann ist es einfach abhängig davon, welche Karten du in der Zeit auf der Hand hast. Und wenn du dann in der Runde Magieschaden machen musst und dann hast du halt nur deinen Fernkampfschaden oder nur deinen Nahkampfschaden, dann machst du keinen Magieschaden und dann ist es kacke, ne? Und wir haben danach, kam so ein dreiköpfiger Oger. Den haben wir beim ersten Mal komplett versagt und beim zweiten Mal hatten wir halt einfach die Karten passend und dann lag der halt relativ leicht, ne? Also das ist für mich auch der große Kritikpunkt, obwohl ich denke, dass das ein Spiel ist mit sehr, sehr viel Potenzial und sehr viele Leute begeistern wird und vielleicht auch sehr viele Nichtspieler an den Tisch holen kann.
Mich würde noch interessieren, wie komplex sind denn diese Reaktion auf das, was man da macht? Also ist das jetzt wirklich nur, ich mache eine Magiekarte, also macht der Boss dann sofort danach was anderes, also was Bestimmtes, und dann mache ich irgendwie, was weiß ich, einen Schwertangriff oder so oder einen Nahkampfangriff, und dann reagiert er darauf halt direkt anders, oder werden die auch komplexer? Also dass ich irgendwie quasi erst was, dass ich irgendwie erst Magie machen muss und dann Nahkampfangriff und dann muss ich was anderes machen und dann wird das so eine Kombination und dann passiert irgendwas, weil ich eine komplexe Reihe irgendwie gemacht habe, oder wie funktioniert das?
Also das haben sie schon gut hingekriegt, finde ich, dass sie wirklich das geschafft haben bis zum letzten Boss, dass sich da jeder Boss anders angefühlt hat. Ne? Denn es kommen auch andere Mechaniken dazu. Ne? Es kam so eine Fluchkartenmechanik irgendwie dazu, wo du dann verflucht werden kannst, und dann hast du halt irgendwas, was dich entweder für den Rest dieses Spiels oder halt nur für die Runde in irgendeiner Art und Weise einschränkt. Später kam dann so ein Schleimkarten dazu von so einem Schleimmonster, der dir die ganze Zeit diese Schleimkarten ins Deck spielen will, wodurch dein Deck quasi verstopft wird, ne? Entschuldigung, Spoiler Alert. Dann hast du von deinen 6 Handkarten hast du 4-mal Schleim, und das bringt dir halt einfach gar nichts, ne? Mhm. Und das, also da muss ich sagen, das haben sie gut hingekriegt, finde ich, dass man da wirklich gucken musste, wann macht der was, wann ist das und wann passiert das und so weiter. Und dann gab es halt auch, also der Boss hat immer Schilde für die 3 Schadensarten, die man erst runterkämpfen muss. Und wenn dann das Schild kaputt ist, passiert vielleicht was, vielleicht passiert aber auch nichts. Und auch das muss man rausfinden. Und dann gibt's aber Karten, die das wieder ausschalten. Also ich glaube, der Krieger oder Wächter oder wie auch immer, der Zwerg, weiß ich nicht, der hatte so eine Karte, die, wenn dann Schild deaktiviert, dann wird der Effekt nicht ausgelöst und sowas halt. Ne? Also das ist schon viel an Mechaniken drin, was man erfahren kann, was man erleben kann und was auch Spaß macht, das rauszufinden.
Was ich auch ganz cool fand, ist, dass in der Anleitung tatsächlich nicht alles drinsteht, nicht alle Effekte einfach beschrieben sind von vornherein, sondern finde einfach raus. Ja, da siehst du so ein Schild, wie es der Nils gerade beschrieben hat, und das Schild sieht einfach anders aus als die Schilde von den vorherigen Bossen. Und was passiert, wenn ich dieses Schild angreife? Dann passiert vielleicht irgendwas oder vielleicht auch nicht. Und das findest du dann während dem Spielen einfach raus, weil das ist nicht in der Anleitung beschrieben, dieses Symbol bedeutet jetzt das, sondern du greifst es an und dann passiert was. Und dann findest du eben Dinge raus. Oder der Drache, den du angesprochen hast, der hat oben einen langen Balken, einen Lebensbalken, und den klopfst du runter. Was passiert, wenn der leer ist? Das findest du dann alles erst raus. Und welche Bosse überhaupt mit dem Spiel sind, weißt du auch von vornherein nicht. Finde ich echt gut. Also du erkundest dieses Spiel dann.
Wir haben nicht mal mehr in die Anleitung geguckt nach dem zweiten Boss, weil eigentlich, also du brauchst die dann nicht, wenn du die Mechaniken verstanden hast. Und es steht ja dann in der App immer da, nimm jetzt die goldene Schatztruhe und guck, was hinter der jeweiligen Bosskarte ist. Dann guckst du halt, was da drin ist. Auf der Bosskarte drehst du um, siehst genau, du darfst dir jetzt den und den Gegenstand nehmen und das aussuchen und so. Da brauchst du die Anleitung nicht, und dann kannst du direkt weitermachen, ne?
Die Anleitung ist sowieso sehr kurz. Fällt in das Spiel schnell ein, du hast es schnell begriffen, und wie du sagst, die App unterstützt da wirklich von vorne bis hinten alles.
Ein Kritikpunkt möchte ich noch loswerden, der uns ein bisschen gestört hat. Also die zählt ja wirklich alles, ne? Also diese App ist in der Lage, den Boss, die Boss-Lebenspunkte und die Angriffe und so weiter, das alles zu machen, und sagt dir auch, wann kriegst du eine Giftmarke und so weiter. Du kannst dich schützen, also du hast auch noch so Schutzkarten, die dir Rüstung geben quasi und die Angriffe, Gegenangriffe minimieren. Und was mich total genervt hat, und es tut mir wirklich leid, du hast trotzdem immer noch diese Drehrädchen für deine eigenen Lebenspunkte.
Ja,
und das, obwohl du am Anfang dem Spiel ja sagst, was für einen Charakter hast du, also was welche Klasse hast du, wie kombiniert, wer sitzt alles am Tisch, und trotzdem zählt das deine Lebenspunkte nicht, ja.
Ja, aber am Ende ist es trotzdem noch ein Brettspiel. Ich hatte mich auch ein bisschen verwundert, warum sind die Lebenspunkte der Helden nicht in der App auch noch getrackt, aber dann kannst du auch irgendwann mal gleich ein Computerspiel spielen, wenn das dann alles in der App integriert wäre, auch wenn du irgendwie... Ja, ich spoilere jetzt nochmal, wenn du Giftmarker eben am Ende der Runde abziehst, das macht die App nicht automatisch. Die erinnert dich dran, denk daran, du hast vielleicht noch die und die Marker, wenn du die nicht durch andere Effekte losgeworden bist, also sie trackt nicht alles. Aber ich kam irgendwann mal zu dem Schluss, dann wäre es kein Brettspiel mehr. Oder dann wäre es zu viel Computerspiel.
Das wäre jetzt tatsächlich meine Frage, also wie viel App-Spiel versus Brettspiel ist es denn? Also muss ich alles, was ich mache, mit der App quasi einscannen? Also jede Karte, die ich spiele und alles?
Oder? Jede Karte, jede Aktion, die du spielst, musst du einscannen. Genau, aber deine Lebenspunkte trackst du eben selbst, deine Statusmarker trackst du selbst, deine Handkarten hast du selbst auf der Hand, und wenn du Karten nachziehst oder ablegst, das wird nicht getrackt. Aber im Endeffekt, die ganzen Effekte, die den Boss betreffen, und das sind nun mal sehr viele, die werden die musst du alle einscannen, ja. Aber es geht auch recht schnell. Also du hebst die Karte rüber, dann macht die App Bing und das geht richtig gut.
Funktioniert richtig gut.
Mein Tablet ist jetzt nicht das Neueste und ich habe gedacht, vielleicht kann die Frontkamera das wirklich nicht gut erkennen, aber nee, auch bei relativ schlechtem Licht soll man weißes Papier drunter legen, sagt dann die Anleitung, wenn es wirklich nicht funktioniert, aber auch bei mir ohne weißes Papier hat immer gut funktioniert.
Ja, das turnt mich dann doch ein bisschen ab. Aber das ist auch ein, was wir mir mal zusammen besprechen sollten. Digitale Implementierung in Brettspielen, wie weit darf das, wo ist die Grenze? Ach ja, schon mal ein Thema für die Zukunft.
Ist die Frage, ob die Kinder oder ob auch Erwachsene dann wieder Richtung digital gezogen werden. Ja, jetzt hat man sie vielleicht endlich an den Spieltisch gebracht mit analogen Spielen und jetzt kommt da jemand her mit einem App-Spiel und bringt die Kinder dann wieder dazu, auf ein Smartphone oder auf ein Tablet zu schauen. Auf der anderen Seite kannst du dann aber auch vielleicht Kinder, die am Computer hängen, an den Tisch locken und sagen, guck mal, das kann ein Brettspiel. Jetzt hast du 50% Brettspiel gespielt und 50% digital. Und beim nächsten Mal spielen wir dann eben
ein 100% Brettspiel.
Ein 100% Brettspiel, ja.
Ich bin jetzt schon so gespannt auf die Spiel des Jahres Nominierung nächstes Jahr. Denn für mich fühlt es sich so an, nachdem ich das gespielt habe, entweder ist es unter den Top 3 oder ist es nicht mal auf der Liste drauf. Ich bin total gespannt, was die aus diesem Spiel machen.
Aber Nils, was mich jetzt noch brennend interessiert, du hast es durchgespielt. Hast du noch Bock, das weiterzuspielen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Nachbar war so nett und hat mir das gegeben. Der wollte das dann irgendwann wieder haben, deswegen war dann einfach die Option irgendwann noch gar nicht mehr da. Aber ich kann es insoweit beantworten, dass die Lust nachgelassen hatte. Also wir haben dann unsere Charaktere genommen und haben gesagt, ey, jetzt haben wir doch hier, ne, also bis zum Ende entwickelt, diese Charaktere. Jetzt wollen wir doch mit denen nochmal irgendwas machen, ne? Und dann haben wir angefangen, die ersten Bosse mit den Charakteren halt auch schwer durchzuspielen. Mhm. Und die lagen dann wirklich mit der Endentwicklung, lagen auch die ersten 2 oder 3, haben wir, glaube ich, noch gemacht, lagen echt easy, ne? Also das ging dann echt mit den besseren Karten von hinten auch wesentlich leichter, musste man sagen, und mit mehr Lebenspunkten und sowas, ne? Ich bin gespannt, also meiner Meinung nach müssten die halt einfach permanent Content dazu raushauen, ne? Die können doch eigentlich, also Weihnachtsgeschäft, ja, warum hauen die in die App nicht irgendwie so, ich habe nicht reingeguckt, vielleicht muss ich mal reingucken, vielleicht gibt's da so einen Grinch oder sowas, den man jetzt da besiegen kann, keine Ahnung.
Am Wochenende war noch nichts drin, zumindest da habe ich das letzte Mal gespielt.
Argumentiert ihr gerade für Live-Service in Brettspielen? Pfui, da ist die Tür.
Also bei Pegasus wurden die Autoren ja schon interviewt und da hieß es, sie wollen auch Erweiterungen bringen und natürlich, dass die Entwicklung auch bezahlt wird, wird dann eben auch Blättchen und Karten verkauft. Also du musst schon ein bisschen Hardware kaufen. Natürlich, neue Bosse kommen dann mit rein. Bezahlst du dann aber trotzdem eine kleine Box.
Das schreit nach Erweiterung.
Ja, bitte kein Battle Pass oder so, ne? Keine Abos und so. Wenn sowas kommt, bitte kauft es nicht. So. Das hat schon die andere Industrie ziemlich kaputt gemacht. Egal, auch ein anderes Thema.
Zahle 1 Euro für einen Tipp. Wie besiege ich diesen Boss?
Zahle 10 Euro, sonst kannst du das Spiel gar nicht mehr auspacken. Schließt sich so ein automatischer Schließmechanismus um die Boxen und kannst es nicht mehr aufmachen.
Ja, was bei diesen digitalen Spielen sowieso immer noch das Problem sein kann, nach 5, 6, 7 Jahren, wenn die App dann einfach nicht mehr aktualisiert wird, du hast dir ein neues Tablet gekauft, kannst du vielleicht gar nicht mehr runterladen, dann kannst du das Spiel einfach gar nicht mehr spielen. Habe ich jetzt da jetzt nicht so die Befürchtung, Pegasus ist ein großer Verlag, die werden da schon hinterher sein, aber ist immer im Hinterkopf.
Dieses und andere Argumente diskutieren wir weiter, wenn es heißt digitale Implementierung im Brettspiel.
Alles klar, so machen wir das. Mag denn noch jemand ein weiteres Spiel vorstellen? Ein gespieltes Spiel, ein Spiel für Weihnachten, was auch immer. Philipp?
Ja, Karl, also wenn du das willst, dann können wir jetzt beide nochmal über falsche Schlangen sprechen. Sven, was hältst du denn davon?
Heißt das nicht fiese Schlangen?
Nee, falsche Schlangen.
Habe ich das falsch im Kopf, echt?
Snake Charmers heißt das in Englisch.
Das ist doch von Familie Brandt, oder? Bin ich da gerade falsch?
Ganz genau, die ganze Familie, ne? Also hier Inka und Markus Brandt und die beiden Kinder auch noch hier, Emily und Lukas, stehen alle auch drin, fein säuberlich bei Boardgame Geek.
Ich habe das am Wochenende gespielt, da war ich auf so einem Event.
Ja.
Marissa ist da gegangen, kurz bevor wir falsche Schlangen gespielt haben.
Das war jetzt nicht nett, Sven.
Nein, das hätte ihr gefallen, das meine ich damit.
Ja, natürlich.
Außerdem hört sie unseren Podcast sowieso nicht.
Gut, dann ist nicht so schlimm. So, falsche Schlangen, was ist das für ein Spiel? 3 bis 6 Personen, Partyspiel, würde ich sagen. Mehr oder weniger.
Ja.
Irgendwie auch Deduktion, so ein bisschen.
Ja.
Aber hauptsächlich eigentlich ein Bluff und versteckte Rollenspiel.
Ich glaube, ich kenne deine Meinung noch gar nicht. Ich bin jetzt echt gespannt, was du darüber sagst.
Ja, dann gucken wir mal.
Ja.
Also das Spiel funktioniert ungefähr so, dass man eigentlich versuchen, die Spielenden am Tisch die Nacht zu vertreiben. Es liegen in der Mitte Karten aus mit Zahlen drauf, ich glaube 1 bis 9, und die sind auf der Nachtseite am Anfang. Und die muss man vertreiben, die muss man auf die Tagseite drehen. Und alle kriegen 2 Karten, wo auch diese Zahlen drauf sind, zum Beispiel, aber nicht nur die. Und die dürfen dann immer eine Karte weitergeben. Eine Person hat immer 3 Karten, am Tisch kriegt eine mehr, die gibt eine Karte weiter an eine andere Person, sagt, was auf dieser Karte drauf ist, ne, legt die aber verdeckt hin, das heißt, man kann natürlich erzählen, was man will. Und dann nimmt die andere Person die Karte auf die Hand und muss dann reagieren, je nachdem, was es ist. Wenn ich jetzt Sven eine Karte hinschiebe und sage, es ist eine 8, und er sagt, ja gut, die nehme ich, und dann ist auch eine 8 drauf, dann wird eben, wenn die 8 in der Mitte noch liegt auf der Nachtseite, die auf die Tagseite gedreht. Alles wunderbar. Wenn die 8 jetzt aber schon auf der Tagseite liegt, dann fliegt sie raus. Ja, warum sollte das passieren? Naja, nicht alle versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Es gibt nämlich auch Schlangen, die falschen Schlangen in dem Spiel. Die haben auch eine Schlangenkarte auf der Hand. Und die zeigt an, dass sie eben eine falsche Schlange sind. Und die wollen alle Karten rauswerfen, bis auf eine Karte. Und die muss noch auf der Nachtseite bleiben. Das heißt, man hat 2 Teams, die gegeneinander spielen. Der Clou am Spiel ist aber, dass man seine Schlangenkarte auch weitergeben kann. Also ich kann auch Sven eine Karte hinlegen und sagen, es ist eine 8 drauf. Aber ich gebe ihm eigentlich die Schlange. Das heißt, ich will eigentlich das Team wechseln. Und so ist es ein verstecktes Rollenspiel, in dem man ja seine Rolle ändern kann und weitergeben kann. Und das fand ich sehr interessant, weil ich das, glaube ich, auch so noch nicht gespielt habe. Und ich fand's gut, Sven. Auch wenn du vielleicht erwartest, dass ich sage, boah, das war so ein Scheißdreck, den würde ich nie wieder in meinem Leben spielen. Nein, ich fand's nett. Simpel, wechselnde Rollen habe ich so noch nicht erlebt in der Art. Es hat irgendwie Deduktionspotenzial, aber ich habe mir noch nicht ganz erschlossen, wie. Ich glaube, da bist du besser drin als ich.
Nee, nicht mal. Aber was du wirklich vergessen hast, ganz wichtige Mechanik, du kannst eben auch das Angebot ablehnen. Ja, wenn der Philipp mir jetzt sagt, hier, das ist eine 8, sage ich, nee, die will ich nicht. Dann kann er mir noch eine 2. Karte anbieten und irgendwas sagen und spätestens die 3. muss ich aber nehmen. Und somit kann ich dann sagen, ja, der will mir bestimmt eine Schlange unterjubeln, die will ich erstmal nicht haben, ich will lieber die 2. Karte haben. Oder wenn ich vielleicht schon irgendwie deduziert habe, er ist eine Schlange und ich gehe davon aus, dass er eben die ganzen Tagkarten wieder loswerden will aus der Mitte, dann refuse ich einfach mal die 1. oder die 2. Karte und nehme dann eben die 3. in der Hoffnung, irgendeine Nachtkarte umdrehen zu dürfen. Ich konnte daher bei dem Spiel noch nie so wirklich viel deduzieren. Ja, das ist mehr so ein Bauchgefühl. Wirklich zu wissen, wer eine Schlange ist oder wer nicht, das findest du dann vielleicht gegen Ende dann raus, aber dann sind die Schlangen vielleicht auch wieder weitergewandert. Ja. Aber das Spiel dauert auch wirklich, wie lange haben wir gespielt? 10 Minuten?
Ja.
Plus Regelerklärung 5 Minuten oder so. Also von dem her, ja, es ist nicht viel Deduktion, aber so mal für zwischendurch finde ich es echt gut.
Genau, wenn ihr Lust habt, an Weihnachten eurer Tante so richtig ins Gesicht zu lügen, dann ist das ein gutes Spiel, glaube ich. Nils, du findest das auch so?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ihr es gesagt habt, welche Spieleranzahl, also?
3 bis 6.
6, okay. Ja, weil ich gerade überlegt habe, das klingt nämlich auch wieder so nach, je mehr, desto besser.
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich glaube, also zu dritt kann ich es mir auch gar nicht so gut vorstellen. Aber ich glaube, mit kleineren Runden könnte dann vielleicht das Deduktionselement ein bisschen besser funktionieren. Also ich glaube, wir haben es auch zu 6 gespielt. Ne,
Sven? Wir haben es zu 6 gespielt, ja.
Und da fand ich auch, dass das extrem schwer war, irgendwie zu erschließen, wer da jetzt was versucht zu machen. Das war eher dann so ein, kann die Person mir gut ein Vormachen. So, nehme ich die 1. direkt, so die Person sagt, hier ist eine 7 und da liegt eine 7 und dann kaufe ich dir das ab. Also es ist mehr so ein, versuchst einfach nur deine Sachen gut zu verkaufen oder halt auch absichtlich schlecht zu verkaufen oder so. Das Deduktionselement habe ich jetzt bei 6 auch noch nicht gefunden, deswegen würde es mich mal total interessieren, das mal zu 4 zu spielen oder so, ob das dann besser wird.
Ich glaube, das kommt auch erst, wenn du dann in der gleichen Runde, in der gleichen Besetzung ein paar Mal hintereinander spielst. Muss ja nicht am gleichen Abend sein, aber in der gleichen Besetzung, dass du die Leute dann einfach ein bisschen besser einschätzen kannst.
Mhm. Ist auch klein, ne? Ist auch ein kleines Spiel, was man sich mal so holen kann. 15 Euro, also nichts Großes. Schöne große Karten mit netten Illustrationen drauf. Also jetzt nichts Außergewöhnliches oder irgendwie fancy oder so, aber funktional, klein, passt noch in jede große Socke, die über dem Kamin hängt.
Ja, muss schon ein bisschen größere Sorge sein. Also Schachtelformat hat so das Love Letter, Pegasus Love Letter Format. Jo. Auch die Kartengröße und Dicke ist von Love Letter, also richtig, richtig stabile, große Karten.
Mensch, war jetzt schon der zweite gute Tipp, Philipp.
Ja.
Für Weihnachten. Jetzt muss ich mal überlegen, welches von den beiden es wird.
Wärst du mal am Wochenende dabei gewesen?
Zum Hintergrund, wir hatten einen kleinen Brettspiel-News-Treff in der Pfalz am Wochenende. Und da habe ich Nils mal wieder getroffen. So richtig in live und in Farbe und stupsbar.
Mich?
Ja, dich, ja.
Klingt super.
Habe ich jemand anderes gesagt?
Du hast Nils gesagt. Ich dachte so, hä?
Ah, ich habe mich auch gerade, ich habe gerade überlegt,
um mich geht. Ich wollte schon sagen, du, jetzt freust du dich darüber, dass du Nils getroffen hast, den ich aber nicht getroffen habe und dafür hast du
ja, mich ignoriert. Du bist ja auch immer so früh ins Bett gegangen.
Ja, früh, 2 Uhr.
Ja, die anderen haben bis um 5 gemacht.
Ja, und der Alex hat zweimal hintereinander 2 Stunden geschlafen oder so, weil ja, er ist irgendwie ein Tier, ich weiß auch nicht.
Okay, wäre vielleicht auch wieder Material für einen weiteren Podcast.
Aber wir sind hier zum Arbeiten.
Genau, deswegen, Nils, nächstes Spiel, zack, zack.
Ich habe noch eins, und zwar todsicheres, ja, was ich bisher in allen möglichen Kombinationen bis hin zu 8 Leute gespielt habe. Und es war dieses Jahr auf der Nominierungsliste vom Spiel des Jahres. Die Rede ist von Krakel-Orakel.
Kooperativ.
Ja, es ist wieder kooperativ. Das war keine Absicht, aber es passt natürlich wirklich gut zu Weihnachten. Das Prinzip ist ganz einfach. Wir kriegen einen Begriff und müssen den zeichnen. Und ich hasse Zeichnen. Ich kann nicht zeichnen. Ich will nicht zeichnen.
Same.
Aber der Trick ist bei diesem Spiel, dass einfach Linien vorgegeben sind, auf denen ich zeichnen muss. Wie ich darauf zeichne, ist egal. Ich kann da Strichlinien machen. Ich kann irgendwo ansetzen, auf einer anderen Ecke weitermachen und sowas. Das ist alles egal. Aber ich darf diese Linien beim Zeichnen nicht verlassen. Also geht's überhaupt nicht darum, ob man zeichnen kann, sondern es ist eigentlich mehr so eine Kreativitätsfrage, sage ich mal. Wo sehe ich dann, und Fantasie natürlich, ne? Wo sehe ich in den Linien quasi ein Gebilde, womit ich irgendwas erklären kann, ne? Deutschland als Begriff, ne? Da kommt man ja auf die Idee, vielleicht die Fahne zu malen, aber vielleicht findet man ja irgendwo auch den Umriss von Deutschland und so, ne? Und ja, es hat funktioniert, es wurde erraten, ja. Also es ist genial, was da alles erraten wird an Begriffen. Die Karten, das sind, ich weiß gar nicht wie viele, es sind super viele Karten da drin. Das kommt mir aber jetzt schon so vor, als könnten es mehr sein. Es sind aber auch jeweils ein weißer und ein schwarzer Begriff drauf, für ein bisschen einfacher, ein bisschen schwerer. Und dann zieht man halt die Begriffe, sagen wir mal, wir sind 4 Spieler, jeder zieht seinen Begriff, malt das in vorgegebener Zeit, dann werden 4 andere Karten mit reingemischt, ausgebreitet, die 8 Begriffe werden vorgelesen und dann geht's reihum und jeder deckt einen Begriff zu, von dem er glaubt, dass er nicht gemalt wurde. Und das hat nochmal so ein richtig geiles taktisches Element, denn wenn ich 2 Sachen sehe, die sich ähnlich sind und ich bin dran beim Zudecken, und ich weiß, jetzt könnte meins mit dem vielleicht verwechselt werden, dann decke ich natürlich absichtlich das zu, ne? Und es funktioniert. Es funktioniert einfach, ja. Also wir haben es gespielt zu dritt. Wir haben es gespielt, in der AG habe ich es gespielt mit 11- bis 13-Jährigen. 8 Schüler zusammen an einem Tisch, die alle da gemalt haben und dann da 16 Begriffe liegen hatten. Und auch das hat dann ein bisschen gedauert vielleicht, aber es hat einfach funktioniert. Und es hat jedem, wirklich jedem, egal in welchem Alter, ich glaube, es war jetzt von... Gut, meine Tochter hat auch schon das probiert. 6 bis 63 ungefähr hatte ich Spieler am Tisch, die das gespielt haben. Es funktioniert jedes Mal und es macht jedes Mal Spaß. Und die sitzen alle am Anfang da und denken so, ja, aber wie soll das gehen und sowas. Und dann kommt die erste Runde und Alter, das ist ja geil, du hast das erraten, wie cool ist das denn und so. Und ja, ich erkenne, was du da, das ist eine Ameise. Und es macht wirklich Spaß. Also das ist, ich glaube, so knapp 20 €. Todsicheres Ding. Funktioniert auf jeden Fall, lege ich meine Hand für ins Feuer. Hätte meiner Meinung nach auch gewinnen können dieses Jahr.
Was ich persönlich auch total cool fand an dem Spiel, ist, wenn es dann daran geht, zu raten, was nicht drin ist, dann kommt so eine so eine Spannung auf, weil man die ganze Zeit denkt, wenn es an mich kommt, hoffentlich liegt das noch da. Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht liegt. Und dann nimmt das natürlich sofort die Person, die vor einem dran ist, und denkt so, verdammte Scheiße, jetzt muss ich mir was anderes suchen. Und ich finde, diese Spannung ist sehr, sehr witzig. Also dieses, dass man die ganze Zeit so auf zwei Karten guckt. Man weiß noch, so drei Leute sind vor einem dran. Man guckt auf diese zwei Karten und denkt sich so, hoffentlich liegen die da gleich noch. Bei den anderen habe ich keinen Schimmer. Und das hat mir immer sehr gut gefallen. Also diese Spannung, die man aufkommt, wenn man darauf wartet, dass man raten darf, die fand ich immer ganz, ganz großartig, auch wenn ich bisher nur zweimal gespielt habe.
Man spielt übrigens eine Runde durch, also jeder muss einmal quasi anfangen, dann Begriffe umzudrehen und dann muss man gucken, ob man, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, es ist genau Fehler in Spieleranzahl darf man machen oder ich glaube, man muss unter den Fehlern in Spieleranzahl bleiben. Wir haben das gar nicht mehr gemacht. Wir haben uns da hingesetzt und haben... Ja, nein, es ist vorgegeben, ne? Also so ja. Will das Spiel das. Aber wir haben die Dinge auch einfach umgedreht und gemalt und hatten Bock und es war lustig und
ja. Kaufen. Also durch diese gepunkteten Linien, die du angesprochen hast, entstehen eben diese Krakel-Figuren, die dem Namen eben auch Spiel den Namen geben. Also ich spiele das Spiel andersrum. Ich guck nicht, was muss ich zeichnen und versuche dann einfach Lust zu zeichnen, sondern ich schaue auf meine Tafel. Diese abwischbare Tafel und schaue auf die Punkte und sehe, wo finde ich denn ein Muster, das dazu passt und male dann dieses Muster entsprechend. Das funktioniert ebenfalls sehr gut. Also zeichnen muss man sowieso nicht können. Selbst diejenigen, die zeichnen können, müssen sich an die Linien halten und das ist ein genauso großes Gekrakel, wie ich male.
Und jedes Brett ist anders, ne? Das finde ich eigentlich auch noch ganz cool, dass du sagen kannst, ich nehme jetzt ein Brett mit besonders viel Linien oder eins mit ein bisschen weniger Linien und sowas. Denn das habe ich festgestellt, fällt manchen auch leichter, wenn da weniger Linien drauf sind, ne? Und sie sich dann nicht so ganz in diesem Wirrwarr da verlieren können, zum Beispiel.
Ja, und Vorder-Rückseite ist dann auch nochmal, also genau. Viel, viel Wiederspielwert. Was mich mit dem Spiel noch verbindet, ist, es war eins meiner ersten YouTube-Videos, die ich bei Brettspiel News hochgeladen habe.
Oh.
Da war ich beim Frech-Verlag zu Gast und sie haben mir unter anderem dieses Spiel vorgestellt. Von dem her habe ich da eine größere Verbindung zum Spiel. Aber das Spiel ist super, richtig gut.
Ja, ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Trend, über den wir wahrscheinlich vielleicht, also wenn er noch so weitergeht, müssen wir da glaube ich nächstes Jahr auch mal irgendwann drüber reden. Dieser Trend, dass diese Malspiele zu machen, die irgendeinen Mechanismus haben, der macht, dass Leute, die gut zeichnen können, da drin nicht besser sind.
Ja, beim letzten Mal ist der Ultraviolett vorgestellt.
Ganz genau, da war das ja immer das Problem, dass man dann mit unsichtbarer Tinte zeichnet und dann nichts sehen kann, was man malt. Deswegen ist das völlig wurscht, ob man gut zum Malen kann oder nicht.
Ich glaube, Meisterwerke habt ihr in dem Zuge auch angesprochen. Ja. Das habe ich auch noch da im Schrank stehen.
Ja, ja, gut.
Dennis, du wärst dran. Konntest du zu Krakel-Orakel nichts sagen?
Nee, das habe ich tatsächlich auch noch nicht gespielt, leider.
Aber ist es jetzt auf deiner Wunschliste?
Ja, also... Ich glaube, es reiht sich ein. Mal gucken.
Das ist klein. Das kann ich zum Brettspielwochenende mitbringen.
Hervorragend. Ha, jetzt haben wir den Satz auch untergebracht. Sven, ich hoffe, du hast gewürdigt, dass wir den Satz letztes Mal auch mit untergebracht haben.
Auf jeden Fall.
Hervorragend. Ja, wenn ich jetzt letztes Mal nicht Slide vorgestellt hätte, hätte ich das dieses Mal gemacht, weil es so schön gerade hier reinpasst. Ein flottes, einfaches Spiel. Also wären noch ein schönes Weihnachtsspiel, was man mit allen spielen kann. Da kann sich die letzte Folge nochmal anhören. Ansonsten würde ich jetzt noch Schwarze Witwen kurz vorstellen. Das ist vielleicht nicht für jeden und jede das richtige Spiel unterm Tannenbaum. Aber es kann vielleicht auch so ein bisschen einen Kontrapunkt setzen zur Weihnachtsstimmung. Es geht sehr viel schwarzen Humor, das Spiel. Wir spielen, es ist für 2 bis 6 Personen. Also ich habe es jetzt zu 6 gespielt, das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Vielleicht eher 4 oder 5 ist, glaube ich, habe ich gelesen, eine gute Anzahl, kann ich mir sehr gut vorstellen. Von Sarah Shipp, ist bei Korax Games auf Deutsch erschienen. Genau, wir spielen Frauen im viktorianischen England, die von den Eltern ein kleines Vermögen geerbt haben und die gern sozial aufsteigen würden. Das Ziel ist es, den Duke zu heiraten und die einzige Chance für den sozialen Aufstieg ist es, zu heiraten und zwar immer so zu heiraten, dass man sich so ein bisschen verbessert. Genau. Und da es zu der Zeit noch nicht möglich war, sich legal zu scheiden, geht es darum, halt den okay. Ehemann umzubringen.
Ja, logisch.
Genau. Also hier bekommt serielle Monogamie nochmal eine ganz neue Bedeutung. Mhm. Das Spiel an sich ist ein Drafting-Spiel. Also man draftet Karten, dann spielt man Karten aus, machen auch alle gleichzeitig. Mit diesen Karten kann man halt sein Anwesen, also man bekommt Geld, man braucht eine Mitgift immer für den nächsten Ehemann. Und wenn man genug Geld beisammen hat, dann braucht man eine Mordkarte und bringt seinen Ehemann um. Das Witzige an dem Spiel ist vor allem halt der Table Talk. Also ich finde, das ist einfach das, was das Spiel sehr lustig macht und besonders macht. Wenn man da die richtigen Leute hat und man das ein bisschen auskostet, kann man da viel Spaß mit haben.
Hat es denn irgendwelche Konsequenzen? Kommt die Polizei bei dir vorbei, wenn du irgendjemanden umbringst?
Nee, aber wenn man das zu offensichtlich macht und zu oft, dann leidet der Ruf. Und man braucht immer einen bestimmten Ruf, vor allem am Ende, um den Duke zu heiraten, muss der Ruf gut sein. Da muss man zwischendrin, kann man auch, gibt es bestimmte Karten, dass man irgendwelche Aktionen macht, um den guten Ruf wiederherzustellen.
Okay, wohltätige Zwecke oder so.
Ja, genau.
Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Nils, Philipp?
Nee, ich habe noch nie davon gehört, tatsächlich.
Ja, ich höre auch das erste Mal davon.
Also gehört habe ich schon, aber gespielt
ja nicht. Vor 2 Tagen oder so bin ich drüber gestolpert. Ich weiß gerade aber nicht mehr, warum. Mhm.
Es war gerade, glaube ich, bei Spieloffensive runtergesetzt. Da gab es das gerade ein bisschen günstiger.
Das kann sein, ja. Das kann sein.
Genau. Das klingt nach einem super geilen Thema. Also ich finde das Thema ist eine fantastische Idee, sowas zu machen. Also es ist natürlich, nimmt sich natürlich wahrscheinlich nicht besonders ernst, so wie das klingt.
Überhaupt
das Thema
nicht,
und genau. Das, ich meine, der Untertitel ist schon Marry, Bury, Inherit, Repeat. Das finde ich schon sehr gut. Also das kann ich mir vorstellen. Jetzt muss ich mir ein Spiel aufschreiben. Verdammt, sowas wollte ich eigentlich nicht machen hier. Egal.
Also es ist, genau, das Thema kommt, wie gesagt, wenn man es auskostet, so, also wir haben es gespielt und du hörst halt die ganze Zeit, es war bei einem Spieletreff und von unserem Tisch kam die ganze Zeit, ja, jetzt habe ich gerade meinen Ehemann mit dem Schürhaken erschlagen. Und du hast dann auch so einen Friedhof, den du quasi anlegst in deinem Tableau mit den ganzen beerdigten Ehemännern. Genau, das es lebt vom Thema und es lebt davon einfach. Spielerisch ist es in Ordnung, aber jetzt dafür muss man es nicht. Gibt es bessere Spiele, aber. Mhm.
Wie kreativ werden denn die Mordwaffen? Also ich sehe jetzt hier so ein paar, die finde ich alle so ein bisschen, ja, konventionell. So Axt, dann so eine Haarnadel, ein Rasiermesser, solche genau, Sachen. Schürhaken hast du schon gesagt.
Ja, aber genau.
Wird das auch so ein bisschen übertrieben mal, oder?
Nee, das war's. Du kannst auch noch jederzeit, wie war das, den Ehemann erwürgen. Da brauchst du dann keine spezielle Karte für. Das ist aber auch dann die riskanteste Art, da leidet der Ruf dann schon.
Ich würde jetzt gerne mal wissen, was Philipp sich so für Mordwaffen noch erwartet hat.
Also ich hatte jetzt gedacht, irgendwie, da kommen halt irgendwie solche verrückteren Sachen, keine Ahnung, schmeißt jemand von der Klippe runter oder ich weiß nicht, beim Ausreiten einen Unfall provoziert oder ein Wildschwein auf den gejagt oder irgendwelche bekloppten Sachen. So, das wäre jetzt für mich so der Vibe des Spiels gewesen, dass man das auch mit dem Mord noch so ein bisschen übertreibt, so ein bisschen karikaturmäßig auflädt, so die verrücktesten Mordarten, die einem so einfallen, irgendwie reinkloppt. Das hätte jetzt irgendwie für mich noch reingepasst, aber da muss man das vielleicht selber so ein bisschen roleplayen.
Ja, man kann natürlich immer eine kleine Story sich dazu ausdenken. Nee, genau, also es gibt keine fallenden Klaviere.
Ja.
Oder was, 10 Tonnen Gewichte bei Monty Python.
Nein. Oder der Kojote, der mit dem Dynamit hinterher ist.
Ja.
An den habe ich auch gerade gedacht. Witzig.
Okay. Stelle ich mir auch echt lustig vor, auf einem offenen Spieletreff, wie du dann über die Strategie laut nachdenkst, wie du deinen Ehemann umbringst. Ja, zieht bestimmt Blicke an.
Auf jeden Fall.
Also kleines Kartenspiel, wahrscheinlich auch nicht aktuell. Wisst ihr das gerade?
Ich glaube, ja, es war 35 Euro. Ja, jetzt gab es gerade runtergesetzt für 25. Ich habe es tatsächlich gebraucht gekauft. Gibt's aber nicht so oft, weil es natürlich auch in keiner großen Auflage erschienen ist.
Special Interest.
Ja.
Ja, ist auch mit Boards und allem. Das ist jetzt nicht nur so ein reines,
ja,
kleines,
genau,
Kartenspiel.
Nee, genau.
Sind die Karten übergröße oder sehen die nur so aus?
jetzt habe ich es gerade nicht hier. Doch, ich glaube, ein bisschen größer als normal.
Ja, so sehen sie nämlich auch aus. Irgendwo muss der Preis herkommen, ne?
Ja.
Gut. Das war doch auch jetzt ein schönes Spiel. Habt ihr noch was im Angebot?
Ich hätte noch ein paar kleine, aber eins vor allem hat mich mega begeistert. Ich bin ein begnadeter Final Fantasy Spieler. Ich habe damals mit Final Fantasy 7 bei einem Kumpel angefangen, dazu zu gucken. Und als ich dann selbst einen Computer hatte, habe ich dann Final Fantasy 8 gespielt. Das war so meine erste Begegnung damit und habe dann wirklich alle Teile nach und nach durchgespielt. Dazu auch die Super Nintendo Teile 1, 2, 3. Und jetzt kam ein Brettspiel raus, das sich der Mechanik der 3x3 Kartenraster bedient. Und das Spiel heißt Yro, also Yro geschrieben. Und die Kartenillustration sieht wirklich aus wie Final Fantasy Charaktere. Im Spiel, thematisch, bauen wir uns eine Heldengruppe auf. Das ist auch irgendwie mein Thema, habe ich so das Gefühl. Jetzt mit Bossfighter Quer und wieder eine Heldengruppe aufbauen. Es zieht sich heute durch. Genau, ist aber ein reines Kartenspiel, in dem wir auch gleichzeitig spielen. Jeder von uns kriegt 5 Karten auf die Hand, wählt sich davon dann 1 bis 2 Helden aus, die er dann ausspielen kann in sein 3x3 Crit. Dann bekommt man Einkommen, um dann sich neue Helden zu kaufen in der nächsten Runde. Man kriegt Siegpunkte, je nachdem, wenn sie abgebildet sind, auf den ausgespielten Helden. Und eben die Helden haben auch Angriffspunkte. Und Angriffspunkte zählen immer nur die 3 Helden in der vordersten Reihe. Also die von vorne sichtbar sind. Und wer dann die stärksten Helden vorne stehen hat, kriegt die meisten Siegpunkte und so weiter. Und man spielt dann eben, bis ein Spieler 40 Punkte gemacht hat oder bis ein Spieler sein 3x3 Raster voll ausgelegt hat. Und wer dann eben die meisten Punkte hat, gewinnt. Nach Pixies und Castle Combos reiht sich das Spiel jetzt auch wieder in die Reihe ein. Ist auch wieder ein bisschen komplexer geworden, meiner Meinung nach. Also ein bisschen komplexer als Castle Combo, was ja ein bisschen komplexer war als Pixies. Und mich hat's eben von der Illustration her sofort angesprochen. Auch die Schachtel ist so mit einem Magnetverschluss richtig, richtig liebevoll gemacht. Und spielerisch fand ich das ebenfalls wahnsinnig gut. Also ich spiele es super gerne.
Ich glaube, ich bin halt dafür zuständig, dass ich die Spiele von Sven auch alle schon mehrfach gespielt habe. Also wir haben da locker 30 Spiele drauf oder sowas. Bei mir hat das damals Castle Combo abgelöst. Also ich habe Yro gespielt, habe gedacht, ey, warum soll ich dann das noch weiter, ne? Also irgendwie noch viel, viel besser. Gerade auch, weil es einfach keine Downtime gibt, ne? Denn es läuft alles parallel. Also wir wählen parallel Karten aus, wir legen die parallel hin, wir bezahlen die, dann gehen die Phasen durch und das läuft alles gleichzeitig, ne? Und das geht auch relativ knackig und schnell durch und so, dass du da eigentlich locker 20 Minuten bist. Ja, du kannst sogar schneller gehen, würde ich sagen, wenn wir das Spiel kennen, ne?
Also ist auch super schnell erklärt. Du musst ja nicht in die Regeln gucken zum Erklären, sondern du hast die Phasenübersicht direkt auf deinem Tableau. Die hat jeder vor sich. Gehst die 6 Phasen von oben nach unten durch, erklärst jede einzelne Phase, was passiert da und da. Und dann kann jeder spielen.
Ja, das Material ist richtig gut. Auch das, was da wieder drin ist in dieser Box für das Geld, ist dann wirklich richtig gut.
Was kostet das ungefähr?
25 bis 30 Euro.
Ja, das kann man machen.
Das kann man machen, ja.
Ich habe es auch schon gespielt, wenn auch nur 2 Mal bisher, und ich fand es auch. Also hat mir richtig gut gefallen, und jetzt hatte ich letztens mal Castle Combo zum ersten Mal gespielt und fand Yro auch besser, muss ich sagen.
Also jetzt kann ich endlich was Negatives sagen.
Nein, nicht über das Spiel.
Doch. Nee, ich mag aber einfach diese Raster, ich packe eine Karte in ein Raster und dann passieren Sachen, spiele nicht.
Hast du schon gespielt?
Ja.
Mist. Habe ich. Okay, dann kannst du ja tatsächlich eine Meinung haben. Okay.
Ja, genau. Also ich finde auch, dass das fantastisch aussieht. Vor allem die Box sieht fantastisch aus. Mhm. Die Karten und das, was drin ist, sieht auch gut aus. Aber die Box ist, die gehört schon auf so ein Treppchen, finde ich. Aber ich finde einfach, dass das Spiel, obwohl man ja so Kampfstärke und solche Sachen vergleicht, finde ich es extrem solitärhaft. Na, also du spielst ja eigentlich nur dein Puzzle halt irgendwie und dann vergleichst halt die Stärke so. Aber das ist ja jetzt nichts anderes, als würdest du dir einfach nur Siegpunkte nehmen und dann gucken, wer mehr Siegpunkte hat oder so. Ne? Also
du vergleichst zwar die Stärke, aber im Grunde versuchst du sowieso die höchste Stärke zu haben. Ist egal, ob jetzt der nächste 1 Punkt hinter dir ist oder 3 Punkte ist. Ja, das genau. Stimmt schon, ja.
Genau, und also für jemanden, der viel Interaktion in Spielen haben will oder überhaupt welche, ist es dann vielleicht nicht so gut. Ne? Aber ansonsten funktioniert es gut. Nur das sind halt zwei Sachen, die mich immer so ein bisschen abstoßen. Aber jetzt durfte ich endlich was Negatives sagen.
Nee. Jetzt, wo du es sagst, also es hat weniger Interaktion als Castle Combo, wo du dir ja tatsächlich noch die Karten aus der Mitte wegnimmst.
Genau, eben. Mhm. Also es ist halt fast ein reines Solitärspiel, würde ich sagen. Also ob man es jetzt alleine oder mit anderen Leuten spielt, ist fast irrelevant. Fast.
Gut, du hast mir es trotzdem noch nicht madig gemacht. Ich mag es trotzdem sehr.
Das ist gut. Habt alle Spaß an euren Spielen.
Hat sonst noch jemand irgendwas Kleines vielleicht zum Vorstellen?
Also ich hätte noch was Kleines, weil ich einfach auch noch was sagen möchte, was nicht kooperativ ist. Und zwar war das auch auf der Spiel des Jahres Nominierungsliste letztes Jahr und das ist Agent Avenue. Ich liebe auch dieses Spiel. Es macht so viel Spaß. Es kostet wenig Geld. Es funktioniert einfach total gut. Wir spielen eigentlich 1 gegen 1 und haben so ein kleines Wettrennen in einem Rundlauf, wo wir uns gegenseitig, also fangen genau gegenüberliegend an und wollen uns gegenseitig einholen. Und wie wir uns bewegen, ist abhängig davon, welche Karten wir ausspielen. Und zwar nach dem I Split You Choose Mechanismus. Also wir legen 2 Karten aus, eine offen, eine verdeckt. Und der andere wählt dann halt entweder die offene oder die verdeckte. Und da sind dann Zahlen drauf und die sorgen dafür halt, dass wir uns vorwärts oder rückwärts bewegen oder auch mal gar nicht bewegen und so weiter. Und dann sind die Karten mehrfach drin und haben immer 3 Zahlen drauf. Wenn ich also die Karte das 2. Mal habe, dann bewege ich mich eine andere Weite, vielleicht vor, vielleicht zurück. Da gibt's also alle möglichen Kombinationen. Es gibt noch eine Rückseite, dann kann man in den Ecken noch so, ich habe leider vergessen, wie es heißt.
Schwarzmarktkarten.
Danke, genau, die Schwarzmarktkarten, die kann man dann kriegen. Verändert das Spiel nochmal, macht es ein bisschen komplizierter. Ich finde, ich brauche das gar nicht. Wir haben das manchmal reingenommen, manchmal nicht. Ich finde es eigentlich auf der anderen Seite auch schon ziemlich gut, muss ich sagen.
Oh, ich finde, die Schwarzmarktkarten machen das Spiel tatsächlich erst vollständig.
Es ändert nochmal was, würde ich sagen. Ja, es ändert nochmal was. Man muss ein bisschen gucken, welchen Schwierigkeitsgrad man, glaube ich, dann so haben will. Also mit meinen Kindern zum Beispiel, auch mit der 4-Jährigen, spiele ich das und die besiegt mich fair, ne? Also, aber natürlich nicht auf der Schwarzmarktseite, weil man da dann wieder lesen müsste. Und es gibt eine Teamvariante. Wir haben 1 gegen 2 noch nicht ausprobiert, das würde ich glaube ich noch nicht machen, aber 2 gegen 2 funktioniert auch erschreckend gut. Da legt dann halt immer einer aus dem Team die offene Karte hin und der andere legt die verdeckte dazu. Und das ist, funktioniert auch genauso gut wie 1 gegen 1, finde ich. Super schnell gespielt. Also eine Runde kann auch 5 Minuten dauern, wenn man den anderen irgendwie gut in die Falle gelockt hat oder die Karten gut gekommen sind quasi für einen selber. Dann hat man den anderen relativ schnell. Kann aber auch so sein, und das hatten wir auch schon, dass man den ganzen Stapel durchgespielt hat und einfach gar keiner eingeholt wurde. Und das fand ich schon ziemlich cool an dem Spiel, hätte ich gesagt.
Das kann passieren, weil es gibt ja diese 2 Fraktionen. Bei der 3. Karte gewinnst du sofort, beziehungsweise bei der 3. Karte verlierst du sofort. Wenn du den ganzen Stapel durchspielst, müssen die doch irgendwann mal triggern, oder nicht?
Ja, aber du darfst ja...
Stimmt.
Jetzt muss ich überlegen,
ja, 4-mal
eine Karte abwerfen, genau. Und dann kann das passieren. Da gab es auch eine Regel für. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, dann ist es wirklich, du zählst ab, wer näher dran ist.
Das ist für 2, habe ich richtig verstanden, oder im Team?
Ja.
Nerdlab Games.
Genau. Dieses Jahr kam auch die kleine Erweiterung raus, die Monster-Division, Quatsch, die Mäuse-Division.
Ja.
Die besteht aus 6 weiteren Karten, eben diesen Mäusen-Agenten, die dann auch nochmal was machen. Und als ich die Erweiterung angeguckt habe, da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass jede Karte einzeln illustriert ist. Also die Mäuse-Division ist halt eine neue Charakterart. Und da sind auch immer die gleichen Charaktere abgebildet, aber die sind auf jeder Karte, machen die ein bisschen was anderes. Mhm. Und das war im Grundspiel auch schon so. Das ist mir bis dahin noch nie aufgefallen. Im Grundspiel gibt es eben auch jeden Charakter 6-mal, aber auf jeder Karte dieser Charaktere macht jeder eine andere Pose. Faszinierend. Also ich habe ein Jahr dafür gebraucht, um das rauszufinden. Also ich habe die Erweiterung dafür gebraucht, um das rauszufinden.
Mir ist das auch nicht aufgefallen, bis meine Kinder mich darauf aufmerksam gemacht haben. Die haben das nämlich dann relativ schnell gesehen.
Mich interessiert das Spiel auch total. Also ich habe das auch schon länger auf meiner Liste. Wenn ihr jetzt sagt, das ist gut, dann muss ich doch, glaube ich, nachgeben. Nur dieses verdammte Thema mit den anthropomorphischen Tieren, ne? Boah, ich nicht mehr sehen kann. Diese verdammten Tiere in Menschenklamotten mit Scheiße, keine Ahnung, Wolf mit Anzug oder so. Boah, ich kann es nicht mehr sehen.
Passt ja, aber zu dem Spiel ziemlich gut.
Ich könnte es mitbringen zum nächsten Treffen.
Das ist eine gute Idee.
Ich finde es halt so schön. Ich liebe ja eigentlich Eurogames und am liebsten würde ich jedes Mal irgendwie so einen 2-Stunden-Brecher auf den Tisch bringen. Aber ich habe inzwischen so eine Liebe für diese kleinen, schnellen, wenig Regeln, leicht zu erklären Dinger, die man einfach so auch schnell mal zum Kaffee irgendwie zu Hause einschieben kann.
Es kommt immer darauf an, wie viel Zeit du hast, ja.
Genau, und das passt perfekt da rein. Also, weil du auch einfach sagen kannst, ich spiele 2 oder 3 Runden, ne? Die gehen so schnell.
Ja.
Ja, da haben wir doch heute eine ganz ordentliche Menge kleine, schnelle Spiele zusammengetragen, oder?
Ja, und alle für Weihnachten geeignet. Die meisten kooperativ.
Da müssen wir jetzt noch eine zweite Weihnachtsliste machen mit komplexeren, längeren Spielen, weil wir heute alle nur so ein kleines Zeug angeschleppt haben.
Ich hätte da eins. City.
Ei, ja.
Gut, ist Stoff für eine andere Folge. Ansonsten, seid ihr denn alle jetzt zufrieden? Habt ihr eure Redebedürfnis alle stillen können?
Mhm. Auf jeden Fall.
Sehr schön. Dann können wir jetzt ein Schleifchen dran machen. Ich bedanke mich an alle Zuhörer fürs Zuhören und folgt uns doch auf allen Kanälen, die ihr so kennt. Vor allem auf brettspielnews.de könnt ihr unsere Artikel lesen. Genau. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.